Deutschlandfunk Interview.
Mit dem früheren Top-Diplomaten, mit dem langjährigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, mit Wolfgang Ischinger, konnte ich über das Thema vor einer knappen Stunde sprechen. Wir haben mit Schweden angefangen und ich habe ihn als erstes gefragt, was es für die NATO bedeutet, dass das Land jetzt Mitglied werden kann.
Das bedeutet zunächst einmal, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass trotz allen Vorgeplänkels dieser NATO-Gipfel, der heute beginnt, im Prinzip zu einem Erfolgsgipfel wird, zu einem ja durchaus auch historisch relevanten Erfolgsgipfel wird. Das, glaube ich, ist die Hauptnachricht dieses frühen Morgens.
Ja, ist das ein starkes Signal? Ist das ein Erfolgssignal? Oder ist damit die allergrößte Peinlichkeit einfach nur vermieden worden, nämlich dass man sich als Bündnis nicht mal auf einen NATO-Beitritt Schwedens einigen konnte?
Ja, so ist das. Präsident Erdogan, übrigens zu einem gewissen Teil ja auch die ungarische Seite, haben sich bis zuletzt geziert, haben gepokert, aus meiner Sicht in unfeiner Manier, auch mit sachfremden Argumenten. Das wird hoffentlich auch nochmal aufzuarbeiten sein. Aber was letztlich zählt, ist das Ergebnis. Und da kann man NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nur applaudieren, dass ihm das sozusagen in letzter Minute gestern Abend gelungen ist, diese türkischen Bedenken auszuräumen und damit den Weg frei zu machen für die schwedische NATO-Mitgliedschaft. Das ist ein wichtiger Schritt. Denken Sie mal an die sicherheitspolitische Lage im gesamten Ostseeraum. Durch das Hinzutreten Schwedens wird im Prinzip die Ostsee zu einem mehr der Europäischen Union, beziehungsweise sicherheitspolitisch noch wichtiger, der NATO. Das ist natürlich sicherheitspolitisch aus russischer Sicht außerordentlich unangenehm. Aber so ist das nun mal.
Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, was Sie als türkisches Pokern benannt haben, das war ja die Bedingung, die Präsident Erdogan gestern Mittag, kann glaube ich fast sagen, aus dem Hut gezaubert hat. Die Bedingung, schafft ihr erstmal die Bedingungen, dass ein türkischer EU-Beitritt wieder näher rückt, dann können wir auch über Schweden sprechen. Dazu hat es ja überhaupt keine Zugeständnisse gegeben, überhaupt keinen, also zumindest so weit es wahrzunehmen war, überhaupt kein Entgegenkommen. Was denken Sie, welche Zugeständnisse sind dann vielleicht zu anderen Themen hinter den Kulissen gelaufen?
Naja, es gibt ja seit längeren Wochen die Gespräche zwischen Schweden und der türkischen Seite, die sich beziehen auf den türkischen Vorwurf, Schweden gehe mit Kurden, insbesondere mit Kurden, die aus türkischer Sicht eigentlich strafrechtlich verfolgt werden müssten, zu lasch um. Und Schweden könne erst dann aus türkischer Sicht in die NATO aufgenommen werden, wenn Schweden hier mit viel härterer Hand durchgreife. Hier hat es ja bestimmte Aktivitäten, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen kann, auf schwedischer Seite gegeben, um der Türkei im Rahmen des schwedischen Rechtsstaats so weit entgegenzukommen, wie das vertretbar erschien. Der zweite Punkt, der vielleicht sicherheitspolitisch wesentlich wichtiger ist als dieses Geplänkel wegen der in Schweden lebenden Kurden, ist die Frage der türkischen Bewaffnung. Die Vereinigten Staaten haben sich bisher nicht bereit erklärt, die türkische Luftwaffe, die türkischen Streitkräfte mit moderner Ausrüstung weiter zu versorgen. Da geht es auch um diese berühmten F-16-Flugzeuge. Und nun scheint im Rahmen dieses Gesprächs, dieses Deals von gestern, nun scheint auch hier das Eis gebrochen zu sein. Es ist ja zu hören, dass der amerikanische Verteidigungsminister seinem türkischen Kollegen signalisiert hat, man werde jetzt entsprechende Schritte ergreifen. Also ich denke, das ist für die Türkei natürlich ein wichtiger Schritt. Sie braucht die Modernisierung ihrer Luftwaffe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen ja, dass alle NATO-Mitglieder durch die Bank sich militärisch sozusagen kräftigen und rüsten. Und insoweit kann das keine falsche Entscheidung sein.
Also das war jetzt auch eine Meldung aus der Nacht, dass eben sehr wohl diese Verhandlungen über die F-16-Kampfjets beginnen. Das wäre doch dann aber von Erdogan gar nicht so ungeschickt gewesen. EU-Beitrittsperspektive fordern und F-16 bekommen.
Ja, ich wiederhole nochmal. Ich als alter praktizierender Diplomat würde ich sagen, es ist alles ziemlich unfein, dieses Pokerspiel. Aber Erdogan ist ein Meister darin. Er hat mit der früheren Bundeskanzlerin Merkel ja auch diesen, ich nenne es jetzt mal, den Migrationsdeal vor längeren Jahren ausgehandelt und hat dafür nach einigem Hin und Her sehr, sehr viel Geld bekommen. Also Erdogan ist schon lange im Amt. Der ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Und das ist ja auch sein gutes Recht, nicht wahr, so viel wie möglich für sich selber herauszuholen, wenn es um solche Fragen geht. Schön ist es nicht. Es wirft auch kein besonders schönes Licht auf die Art und Weise, wie Türkei mit seiner NATO-Mitgliedschaft und seinen Verpflichtungen umgeht. Aber das wird ab heute Mittag alles vergessen sein.
Okay, dann gehe ich mit Ihnen rüber zur Ukraine, zu der ja noch viel schwierigeren Frage nach einer Beitrittsperspektive für das Land, das sich jetzt also gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt. US-Präsident Joe Biden hat die Erwartungen ja schon gedämpft. Diese offizielle Einladung, die Ukraine ja fordert, ist schon klar, dass die auf keinen Fall kommen wird.
So sieht's in der Tat aus. Und wissen Sie, wir verfolgen ja alle die Diskussionen über diese Frage in den baltischen Staaten, in Polen, in der Bundesrepublik Deutschland, in anderen NATO-Staaten.
Von dort kommt die Forderung.
Genau. Ehrlich gesagt, Frau Schulz, kommt's in dieser Frage wirklich nur auf einen einzigen an, und der heißt Joe Biden, und er hat sich nun vor 2 Tagen dazu klar geäußert, nämlich, dass aus amerikanischer Sicht die Voraussetzung für eine förmliche Einladung, Mitglied der Allianz zu werden, an die Ukraine im Augenblick noch nicht vorliegen. Und damit, glaube ich, lohnt es sich gar nicht, weiter über diese Frage zu streiten. Das ist damit klar, dass eine förmliche Mitgliedschaft im Augenblick, also heute oder morgen, nicht beschlossen werden wird. Es wird aber vieles andere beschlossen werden. Und ich denke, wir werden morgen Abend, wenn der Gipfel zu Ende geht, feststellen können, die Ukraine hat ein starkes Signal bekommen, dass die NATO-Mitglieder einzeln und kollektiv ihr weiter mit allem Unterstützung leisten werden, was sie anbieten können. Dazu gehört ja auch die Bundesrepublik Deutschland. Es wird auch weitere deutsche Lieferungszusagen geben. Die Ukraine wird aus diesem NATO-Gipfel, so denke ich jedenfalls, tatsächlich gestärkt hervorgehen. Und es ist aus meiner Sicht nur zu bedauern, dass über diese NATO-Mitgliedschaftsfrage, bei der aus meiner bescheidenen Sicht seit längeren Tagen klar ist, dass es zur förmlichen Mitgliedschaft nicht kommt, dass darüber nun so erbittert gestritten wird, damit tut man so, als wäre damit dann der Gipfel gescheitert. Ja. Das wäre aber ganz abwegig.
Kann man vielleicht noch mal auffächern, denn das Dilemma und auch der Grund für die ukrainische Forderung und für die anderen osteuropäischen Forderungen, die ist und bleibt ja das Dilemma, dass wenn man sich anders entscheidet, dass es dann faktisch Putin ja ist, der bestimmen kann, ob die Ukraine NATO-Mitglied werden kann oder nicht. Die Enttäuschung, der Streit, ist es nicht nachvollziehbar?
Naja, zunächst mal lautete doch das Ziel, dass von uns, von den NATO-Mitgliedern, von Olaf Scholz, von Joe Biden seit 1,5 Jahren verkündet wird, wir tun für die Ukraine viel, aber wir wollen verhindern, dass dieser russische Angriffskrieg gegen und in der Ukraine zu einem direkten Konflikt zwischen der NATO und der Russischen Föderation kommt. Das ist ein wichtiges Ziel und das ist eben nicht aufgegeben worden. Daran hält man fest. Ich persönlich halte das für absolut richtig, im Sinne der notwendigen Vorsicht, hier nicht über ein Ziel hinauszuschießen in dieser schwierigen Lage. Jetzt kommt nämlich der Punkt hinzu, in dem Augenblick, in dem die Ukraine die Mitgliedschaft erhält, kann sie und würde sie natürlich aus eigenem Interesse den berühmten Artikel 5 ansprechen und um Beistand bitten. Und dann müssten die anderen Partner diese Beistandsverpflichtung jeder nach seinem Gusto auf seine Art erfüllen. Aber man wäre dann juristisch und politisch letztlich Kriegspartei. Und genau das galt es ja oder gilt es ja zu verhindern. Soweit halte ich die amerikanische Zurückhaltung für vertretbar. Aus ukrainischer Sicht natürlich nicht schön. Aber die Ersatzhandlungen, die ja bereits angekündigt worden sind, dass die USA beispielsweise der Ukraine auch bilaterale sicherheitspolitische Zusagen geben, da wird immer wieder auf das Beispiel Israel hingewiesen, die sind ja auch viel wert. Die sind sehr, sehr viel wert. Ich sage nochmal, kommt letztlich auf die USA an. Präsident Zelensky und seine Regierung verlassen sich doch jetzt nicht auf Portugal, nicht wahr, oder Malta, sondern die wollen von Amerika wissen, ob Amerika die Ukraine weiter unterstützt. Und das wird so sein. Und deswegen wird dieser Gipfel am Schluss trotz all dieser Debatten doch ein Erfolg für die Ukraine werden.
Der frühere Top-Diplomat und langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ganz herzlichen Dank.